Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, liebe Zuhörenden. Hallo Stefan.
Oh, schon wieder politisch korrekt, der Lars. Auch nach dem Urlaub, lieber Zuhörender Lars, sprechender Lars, bist du wieder politisch korrekt.
Das freut mich. Ja, ich habe heute gerade eben auf Threads einen FAZ-Artikel gesehen. Inzwischen bedarf es schon der Gerichte, um den Genderzwang in der Sprache Einhalt zu gebieten, schreibt die FAZ.
Ja.
Ich lasse mir hier nichts vorschreiben von irgendwelchen Gerichten, das sage ich dir. So, wo kommen wir denn da hin?
Von irgendwelchen RichterInnen.
Von irgendwelchen Richtenden. Da lasse ich mir doch nichts vorschreiben.
Ach nein, so, das ist ein vollkommen alberner Einstieg. Das ist ja eine seriöse Sendung.
Absolut. Deswegen, weil wir so eine seriöse Sendung sind, bevor wir über unser Thema reden, möchte ich erstmal dir als Fan herzlichen Glückwunsch sagen. Ich habe heute Morgen auch noch gesehen, dass dein Herzensverein 125, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre?
125 Jahre. Ist und auch eine Statue wird enthüllt. Und alle sagen, was ist die große, 6 Meter hohe Statue? Ich tippe auf Jünter. Aber lassen wir uns mal überraschen.
6 Meter in Gold? Oder
4 oder 5. Irgendwas mit Metall. Also,
Naja, aber der beste Verein der Welt ist euch dann um ein Jahr voraus. Das ist doch auch okay. Lassen wir das mal so stehen. Ist beides grün immerhin, das ist doch gut. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zum Thema.
Beide mit einer Raute. Musst du auch wieder
beide mit einer Raute, genau. Das ist doch in Ordnung. Deswegen können wir uns doch hier wieder befrienden. Aber kommen wir mal zu unserem wirklichen Thema. Es ist ja Sommer und ich bin ja aus dem Urlaub zurück. Ich leite Leute, die das Ende der Sommerpause ein. Was macht man Leuten, ne? Einläuten. Und hatte mir dann gedacht, dass wir heute mal als Thema, was wir auch schon länger nicht mehr hatten, nochmal unsere kleine Subrubrik Ladelust mal wieder aufleben lassen. Denn, wie gesagt, wir waren im Urlaub, wir waren im Norden auf Föhr mit dem E-Auto. Und dann kann ich da ja mal so ein bisschen berichten von den Erfahrungen. Du hast ja auch wieder so ein paar Erfahrungen gemacht mit eurem erstmal abonnierten E-Auto, glaube ich.
Ja, ja, aber ich lausche natürlich dir. Ne?
Also natürlich.
Ich schweige heute unter meiner Sonnenblume für die, die es visuell sehen, ja.
Sehr, sehr gut. Und dann gab es ja auch in den letzten Tagen so ein paar Nachrichten, zum Beispiel von dem ein oder anderen Gewinneinbruch bei deutschen Automobilunternehmen, missverstandene Zitat natürlich von Friedrich Merz. Und deswegen können wir auch mal so grundsätzlich über den Stand der E-Mobilität in Deutschland sprechen. Und damit fange ich mal an, wenn es dir genehm ist.
Ja, ich bin gespannt wie ein Flitze.
Sehr gut. Also in der Zeit ist ein Artikel erschienen gestern ist ein Artikel erschienen mit dem Titel Die E-Autos sind zurück. Das ist doch mal etwas. Und da in diesem Artikel wird so ein bisschen so ein Überblick gegeben über was so der Stand der E-Mobilität jetzt Mitte des Jahres 2025 ist. Und auf jeden Fall heißt es in diesem Artikel, dass es eben letztes Jahr eine Art Krisenjahr gab für die Elektromobilität und es scheint eben jetzt wieder bergauf zu gehen. Also es ist wohl so, dass in den ersten 6 Monaten diesen Jahres 17,8% der neu zugelassenen Pkw vollelektrisch waren. Im selben Zeitraum letztes Jahr waren es 12,5%. Also da geht es etwas bergauf. 2024 war wie gesagt ein Krisenjahr. Also zum Beispiel 2023 wurden ein bisschen mehr als 500.000 E-Autos abgesetzt. Im Jahr 2024 waren es dann nur noch 381.000. Das Ziel übrigens bis Ende 2030. Was ist das Ziel? Wie viele E-Autos auf deutschen Straßen?
2 Millionen.
15 Millionen bis 2030.
Insgesamt oder verkauft?
Also insgesamt. Es sollen bis 2030 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren. Aber das derzeit haben wir halt einen Absatz von letztes Jahr 381.000 gehabt. Also es ist eher, schauen wir mal, wird schwierig, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass jetzt letztes Jahr ist ja die Förderung relativ abrupt beendet worden. Das war eben ein Grund, warum es irgendwie bergab ging. Dann gibt es ja diese Flottengrenzwerte der EU, weswegen die gehen ja jetzt erst 2025, treten die in Kraft, weswegen eben einige Anbieter eben ihre günstigen Modelle und Rabatte und so weiter aufgeschoben haben. Und es gab eben insgesamt zu wenig günstige Modelle, auch zu wenig Gebrauchtwagen, weil es eben auch zu wenig Dienstwagen mit E-Autos gab. Und das hat eben alles dafür gesorgt, dass es so einen Einbruch gab. Und jetzt ist es eben so, erstmal gibt es mehr Modelle mit größerer Reichweite. Es gibt mehr Ladestationen, dazu werde ich ja gleich dann nochmal was sagen. Derzeit gibt es übrigens 170.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Was meinst du, wie viele davon, ich mache heute hier so ein Rätsel mit dir, wie viele von diesen 170.000 sind Schnellladepunkte?
Zu wenige.
Was glaubst du, wie viel? 170.000 insgesamt? 40.000 sind es, Schnellladepunkte.
Das weiß ich gesagt. Kann ich ja, auch gleich also, kommentieren, ja? Ist okay.
Ja, ja. Dann gibt es eben jetzt mehr Rabatte, günstigere Leasingangebote, weil eben jetzt diese Flottengrenzwerte eben eingetreten sind. Und auch Unternehmen integrieren eben E-Autos immer stärker in ihre Flotten. Und insofern, also weil es auch günstigere oder weil es eben diese Abschreiberegelung der Regierung gibt und so weiter. Also das sorgt eben alles dafür, dass es jetzt ein bisschen bergauf geht. Und auch, staune, die Stimmung gegenüber E-Autos dreht sich wohl auch so ein bisschen. Also erstmal ist es wohl so, dass zum ersten Mal eine relative Mehrheit, 48% der Deutschen finden E-Autos sehr gut oder gut. Und 45% finden sie weniger gut oder gar nicht gut. Finde ich immer noch erstaunlich viel, aber gut, es ist wie es ist. Und es ist wohl so, dass 5,5% der Fahrzeugwechsel sind von Verbrenner auf E-Autos. Also es ist auch ein deutlicher Anstieg. Ich finde 5,5% klingt immer noch relativ wenig. Aber
ich kann die Zahlen bestätigen. Ich habe den FAZ-Artikel parallel geöffnet. Da sieht man,
ah, ja, was sehr gut.
Der linke Lars liest die FAZ und der erzkonservative Stefan die FAZ.
Genau, ich lese die Zeit, du die FAZ, so sieht's aus. Genau. Aber es ist wohl so, dass dieser Trend, also dass es 2024 halt bergab ging, liegt halt vor allen Dingen an Deutschland, oder es war vor allen Dingen in Deutschland so, weltweit geht's eben weiter nach oben. Die USA ist eben mittlerweile so ein Ausreißer nach unten wegen Trump-Regierung. Aber so sieht's halt aus. Also die Lage ist wohl, es geht nach oben mit der deutschen
E-Mobilität. Was ist für mich die beste Nachricht? Jetzt mach ich mal den Quiz.
Sag's mir.
Nee, komm jetzt, also komm her. Also,
dass du dein ID3 bald bekommst.
Das steht noch in den Sternen oder in Wolfsburg oder sonst wo. Nein, dass Tesla abgekackt ist. Entschuldigung.
Ja gut, das stimmt. Ja. Aber was halt also nicht bedeutet, dass die E-Mobilität die insgesamt Arbeiterin abkackt.
Arbeitenden bei Tesla, aber Herrn Musk gönne ich, dass er abkackt.
Ja.
Y ist nicht mehr vorne, sondern die meistverkauften sind Autos aus dem VW-Konzern.
In Deutschland. Ja. Wobei ich muss auch sagen, mir fällt es irgendwie immer mehr auf, dass man schon relativ viele Teslas sieht, auch mehr als es noch im letzten Jahr war, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist anscheinend nur eine anekdotische Wahrnehmung. Ja, ist ja, das finde ich ehrlich gesagt auch, also da bin ich ganz bei dir, dass das natürlich eine gute Nachricht ist. Und eben in Verbindung aber damit, dass halt die E-Mobilität insgesamt noch bergauf geht, das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Aber jetzt vielleicht dann nochmal zu mir und zu uns und zu unseren Erfahrungen. Also wir waren ja, wie gesagt, eine Woche auf Föhr, sind von uns knapp 650 Kilometer. Wir haben die Hinfahrt dauerte knapp 12 Stunden, was nicht daran lag, dass wir mit einem ID3, also mit einem E-Auto unterwegs waren, sondern dass...
Natürlich war das E-Auto gar nicht schuld.
Nein, war es nicht, sondern es war der Stau from Hell in Hamburg. Ja, ich weiß. Es war, also wir wären natürlich trotzdem mit einem Verbrenner schneller unterwegs gewesen, das ist ja klar, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber es lag eben vor allen Dingen an Stau, an was sonst, vor allen Dingen rund um Hamburg. Aber wir mussten eben in diese 650 Kilometer zweimal laden, was eben auch daran liegt, dass wir jetzt nicht eine wahnsinnig hohe Reichweite mit unserem ID3 haben. Also es ist ja durchaus, gibt es ja genug E-Autos, die halt da wahrscheinlich nur einmal laden müssten, würde ich sagen. Und die Herausforderung, die wir halt hatten, die Ladesäulen an den Autobahnen, wir tanken ja oder laden normalerweise an Autobahnen, also fahren nicht wie Christian Bogisch dann zum Beispiel ab und suchen eben so einen Ladepark irgendwo am Rand der Autobahn, die waren alle voll. Also wir mussten wirklich überall, auf dem Hinweg mussten wir überall warten. Und zweimal sind wir abgefahren und da war es dann so voll an den Ladestationen, dass wir wieder weitergefahren sind und die nächste gesucht haben.
Und eure Software hat euch nicht angezeigt, wo es freie Ladestationen gab?
Wir haben geguckt und wir haben uns halt überlegt, weil manchmal ist es ja so, also auf den Raststationen, wo wir waren, da waren da teilweise ja dann wirklich 8 bis 10 Ladesäulen und die wurden dann angezeigt, dass sie voll waren, aber man weiß ja nicht, wie lang sie dann voll sind und wir hatten eben einmal, mussten wir dann gar nicht mehr, also da ist einer direkt losgefahren und da konnten wir dann ran, was ganz gut war und wir haben es eben auf gut Glück dann versucht, aber wie gesagt, zweimal war es halt einfach nicht möglich, da zeigt natürlich nicht an, wie viele Leute da noch so stehen, ne? Das muss man halt sagen.
Und keinen Tesla Supercharger benutzt?
Nein, haben wir nicht benutzt. Es war eben, also das Laden ging dann doch, also es dauert halt so, weiß ich nicht, 35 bis 40 Minuten, bis man dann wieder bei etwas über 80 war, dass man dann weiterfahren konnte.
Ihr hattet aber Schnellladepunkte.
Ja, genau, es waren beides mal Schnellladepunkte, die wir dann genutzt haben. Ja, genau.
Ja, da dann auch meine praktische Erfahrung. Also erstmal seit vorgestern läuft meine Wallbox. Endlich, auch eine Odyssee, was wir heute dazu kommen. Läuft auch nicht komplett, wie ich es will, aber das vielleicht danach. Und bis dahin habe ich hier auch rund um die Ecke geladen bei meinem VW-Händler. Und dort, der hat eigentlich einen von mehr eine Station. Einmal normale Ladung und einmal Schnellladung. Schnellladung ist seit Monaten kaputt und wird nicht repariert. Also der VW-Händler und mehr haben sich irgendwie in den Haaren und kloppen sich und es wird nicht gemacht. Mir aufgefallen während der Zeit, am Anfang lief er noch, da war immer voll die Schnellladestation. Also die wurde wirklich genutzt. Und jetzt, der normale Ladepunkt ist eigentlich fast immer frei. Ne? Also selbst für mich, der im Homeoffice arbeitet, fahre ich das Auto morgens hin, es sind keine 500 Meter. Lass den 4 Stunden vollladen und hol's wieder ab. Also kein Stress, auch wenn du wie du eben auf der Straße oder wie auf der Straße seid, ist halt Schnellladen schon etwas netter. Und eine Dreiviertelstunde mal einen Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen, das kann man ja.
Ja, genau. Also ich finde auch, das ist total in Ordnung. Also klar, es braucht, wie gesagt, man braucht immer noch länger. Also wir zumindest, also wenn man wirklich mehrmals laden muss, brauchen wir schon länger, als wir mit einem Verbrenner brauchen würden, trotz Stau und allem drum und dran. Aber ja, ein bisschen Überzeugung mit E-Auto ist ja auch dabei. Also insofern. Und es ist es ist ja auch gut, Pausen zu machen, gerade also bei so einer langen Strecke.
Die Ladestationen waren voll.
Bitte?
Die Ladestationen waren voll, halten wir fest. Das würde ja zu deinen Statistiken passen.
Genau. Und es sind auch, das fiel uns dann auch auf, je weiter wir Richtung Norden kamen, desto mehr Autos mit ausländischem Kennzeichen waren an den Ladestationen. Also wir haben wirklich auch sehr viele aus Dänemark, aus Norwegen auch einige gesehen, aus Niederlanden gesehen. Also das kommt halt noch dazu, ist ja klar. Und das wird natürlich jetzt so bei den Berechnungen, wie viele Ladestationen man für Deutschland braucht, wird das vielleicht irgendwie nicht so richtig mit bedacht. Oder es geht halt diese Stoßzeiten, die wir halt in Urlaubszeiten haben, wo es dann an bestimmten Orten dann wirklich mal zu Staus kommt. Das wird halt bei der Gesamtberechnung vielleicht dann nicht so gesehen, weil es ist eben auch so, dass die Ladestationen insgesamt in Deutschland bei weitem nicht ausgelastet sind. Also es sind, glaube ich, ich hatte es mir irgendwie auch angeguckt, auf NTV habe ich es gesehen, dass ich glaube ein Viertel sind, 17% sind öffentlich zugänglicher Ladepunkte, werden zeitgleich belegt im Schnitt in Deutschland. Aber das ist natürlich deutschlandweit, also da gibt es natürlich Riesenunterschiede zwischen den Regionen.
Na ja, gut, das passt ja auch zu meiner Beobachtung hier, ne? In Fußweite waren 3 Ladestationen. Eine ist defekt von der Telekom und eine von Integra und dann die eben von Mehr bei dem Händler. Und noch ein bisschen weiter wären auch welche gewesen. Und die ist nicht so ausgelastet. Ich habe einmal ein Problem gehabt, dass sie ausgelastet war und das dauert halt immer ein paar Stunden an der langsamen Ladestation der 22er. Ja. Und ansonsten ist halt schon auffällig, dass eben nicht ausgelastet sind. Was ich halt bei uns ja am Ort wahrzunehmen glaube, ist, dass doch sehr viele mittlerweile eine Wallbox am Haus haben, wenn sie die.
Genau. Ja, genau. Also das, ich weiß gar nicht, gibt's wahrscheinlich auch nicht unbedingt Statistiken zu, wie viele Personen, die in Wohnungen wohnen, also auch zur Miete wohnen, eben mit E-Autos haben, wie viele die halt dann ein Eigenheim haben, also ein Haus haben, das ist dann, oder eine Wohnung eben, das ist sicher auch nochmal ein Unterschied. Aber ich würde dir zustimmen, dass die meisten wahrscheinlich wirklich, die ein E-Auto haben, wahrscheinlich in irgendeiner Form zu Hause laden können und insofern halt auch also nicht unbedingt so die öffentlichen Ladestationen nutzen.
Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob's Mietwohnungen oder Eigentum ist. Sehen wir schon vermehrt, dass eben eine Wallbox angebracht worden ist. Und das war ja, wie du weißt, ja auch eines meiner Motive, zu sagen, dass ich eine Wallbox jetzt in der Eigentumswohnung halt entsprechend mit eigener PV-Anlage habe. Ja.
Ja, genau. Ja, und zu Hause laden wir natürlich auch nur, also zu Hause eben in der eigenen, an der eigenen Wallbox und jetzt nicht irgendwie unterwegs, obwohl ich jetzt auch schon öfter drauf achte, wenn ich halt E-Ladestationen sehe, dadurch, dass wir selber ein E-Auto haben, wie voll die sind. Und jetzt bei uns hätten wir, glaube ich, nie ein Problem in der Nähe, wirklich eine Ladestation zu finden, die frei ist. Also das passiert nicht eigentlich.
Auch Anekdote, wenn ich zu meiner Mutter fahre, die ist so etwa 110 oder 15 Kilometer entfernt. Und wir fahren dann das letzte Stück Bundesstraße, die B49. Da sind zwei Araltankstellen, links und rechts ist eine vierspurige oder zweispurige Bundesstraße. Und das sind vier oder fünf Schnelllader, Aral-Puls nennen sie sich, glaube ich, Stationen. Und ich habe das selten was gesehen. Ich komme mit jetzt im Sommer, und wir haben ja eigentlich identischen Motor, du mit dem ID3, ich mit dem Cupra, komme ich ohne Laden eigentlich hin und zurück. Also die berühmten 250 Kilometer, das ist dann inklusive Klimaanlage dann zu schaffen und flotter Fahrt auf der Autobahn. Ja, weißt du, was auch ich interessant fand? Gestern oder vorgestern, ich habe es auch gepostet, war auf Tipp ein Beitrag. Ja, also Klimaanlage ist gar nicht der Faktor im Verbrauch. Also fährt nicht die Kilometerreichweite runter. Es ist wirklich der Bleifuß. Je schneller du fährst, umso mehr saugt wird die Batterie leergesaugt. Klima spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Packe ich dann auch mal in die Shownotes rein. Artikel fand ich ganz interessant. Ich habe schon gemerkt, also wenn ich Klima ausmache, habe ich 40, 50 Kilometer mehr bei Hitze. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 100 oder 120 oder 140 fahre. Das ist das, was Reichweite kostet.
Ja, aber das wollte ich auch gerade sagen. Also wir haben das ja dann jetzt auf dem Hinweg, da war es sehr heiß, haben wir es ja auch getestet. Also als wir das dann eben bei 80% hatten, da war so Reichweite ungefähr 320 Kilometer, würde ich sagen. Und wenn wir Klimaanlage angemacht haben, wie es bei dir, also wie du gesagt hast, es war 40 Kilometer weniger, was Reichweite. Also geht halt direkt runter. Oder die Anzeige geht direkt runter. Siehst du natürlich jetzt wenn du halt dann auf der Autobahn eben mit dem Bleifuß, wie du es genannt hattest, dann fährst, siehst du das ja dann nicht, aber das ist also meine Erfahrung natürlich auch. Also je schneller man fährt, desto schneller geht's runter, ist ja klar.
Ja, wenn wir Bleifuß sagen, müssen wir jetzt auch mal das in Relation setzen. Also mit meinen Diesel- und Benzinautos bin ich 180, 200 gefahren meiner wilden Zeit, ja. Und jetzt heißt der Bleifuß mal 140. Ich gehe.
Ja, genau.
Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich mal 100. Ich glaube, sowohl der ID3 wie auch der Cupra machen bei 160 oder sowas dicht. Meine ich aus dem Kopf zu wissen. Sorry, wenn ich da falsch liege. Aber ich fahre maximal 140.
Ja. Ja, aber ich meine, wenn wir mal den jetzt von den persönlichen Erfahrungen mal so ein bisschen weiten den Blick. Du hast ja gerade schon gesagt, Tesla bricht ein oder ist eingebrochen in Deutschland. VW sind die meistverkauften oder von VW sind die meistverkauften E-Autos oder zugelassenen E-Autos derzeit. Es ist aber schon so, ich hatte mir das heute Morgen jetzt nochmal angeguckt, es haben ja jetzt die ganzen Automobilkonzerne ihre Zahlen veröffentlicht. Also das sieht ja schon echt nicht so richtig gut aus. Also ich muss jetzt hier gerade nochmal gucken. Also BMW jetzt vor kurzem oder ich glaube gestern oder so oder vorgestern gesagt, um ein Viertel ist der Gewinn eingebrochen, bei Mercedes-Benz um die Hälfte, VW um mehr als ein Drittel, Porsche 91%, Audi glaube ich auch ungefähr so ein Drittel oder so. Also BMW steht da noch am besten da. Es liegt natürlich nicht nur an der E-Mobilität, weil viele, also ein Grund ist natürlich auch diese ganze Unsicherheit und Zollpolitik und so weiter, was auch eine Rolle spielt, aber den Autokonzernen geht's nicht so richtig gut. Das sind Gewinneinbrüche, muss man natürlich immer dazu sagen, aber trotzdem, es geht ihnen natürlich nicht so gut, was dann sicher auch dazu führt, dass eben entsprechende Diskussionen jetzt wieder aufkommen, Verbrennerverbot in der EU, in Deutschland und so weiter. Ist das halt der richtige Weg?
Naja, also man muss sich genau anschauen. Ich gebe zu, ich habe mir die Zahlen jetzt nur die Überschriften angeschaut, ich habe nicht die Zahlen angeschaut. Da spielt der amerikanische Markt eine Rolle, da spielt sicherlich auch insbesondere der chinesische Markt eine Rolle. Ich glaube schon, dass da das Thema E-Auto vielleicht sogar ein bisschen überbewertet wird, gar nicht so diese Rolle spielt. Also um das wieder auf den Boden des Alltags zurückzuholen, ich hatte jetzt vor ein, zwei Wochen musste ich den Cupra zur Inspektion bringen und der war nach einer gewissen Jahreszeit oder nach gewissen Kilometern haben die halt auch eine Inspektion und bin dann mit einem Leihwagen zurück, einem T-Cross, also ein Polo SUV. Mhm. Ich kann mir, also der Motor war eine Katastrophe. Es war wahrscheinlich ein kleiner Motor, also von der Sache her, aber auch sehr, sehr unruhig mit Automatik. Ich fahre eigentlich ja nur noch Automatik. Und da habe ich mir gedacht, oh, also eigentlich willst du nicht wieder zurück. Also zumindest mal nicht auf diesen T-Cross mit dem Motor. Das war so die eine Überlegung. Dann hatte ich so das Gefühl, als wir den Cupra bekommen haben, lauter Assistenten. Also Spurhalteassistent, Einparkassistent, dieser Assistent, jener Assistent, es piept, wenn du zu schnell fährst. Aber auch beim Benziner war es genau das Gleiche. Also es ist nicht ein E-Auto-spezifisches Magma, sondern das scheint jetzt in allen Autos da zu kommen, dass sie mit Assistenten jeglicher Art vollgepackt waren, die auch ich durchaus manchmal als störend empfinde. Ja, aber also vom Fahrkomfort her, vom das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, vom Dahingleiten und von der Beschleunigung her war das also schon ein Unterschied zwischen diesem T-Cross, da hat er nur einen 1,1 Liter Motor gehabt, ich weiß es nicht, und dem Cupra.
Ja, also wir haben genau dieselbe Erfahrung gemacht. Wir haben eine Woche vor unserem Urlaub, war das Auto beim VW-Händler auch zur, nicht Inspektion, sondern Software-Update. Also es war irgendwie ein größeres Software-Update, weswegen das dann auch irgendwie 4 Stunden gedauert hat. Hätte auch schief gehen können beim ersten Mal, meinten die. Deswegen muss es auch da bleiben. Wir hatten dann auch einen Mietwagen, auch einen Verbrenner und einen kleineren VW. Ich weiß jetzt vielleicht auch denselben, den du hattest. Und da habe ich mir das auch. Wir sind den dann eben 1 Tag oder 2 Tage gefahren. Also ich will nicht wieder zurück. Das muss ich schon sagen.
Ja. Also Software-Update ist natürlich ein sehr gutes Stichwort.
Das wollte ich dich gerade noch fragen.
Momentan, wahrscheinlich, ich hoffe, dass es schon durch ist, läuft wieder ein Over-the-Air-Update auf dem Cupra. Mhm. Ich habe das gestern Abend gestartet, ich bin gespannt, muss ich mal runtergehen und gucken, was los ist, ob es durchgelaufen ist. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich jetzt am Cupra am meisten gestört hat in den vergangenen Monaten. Also einmal ging gar nichts mehr. Ja, da fuhr die Softwarewanne hoch und ich habe schon so viel darum getippt und da hing es sich wirklich komplett auf. Und ich habe es auch nicht resettet bekommen. Ne? Und natürlich, meine Frau saß neben mir. Bei den 1000 Fahrten, die ich wahrscheinlich gemacht habe, sitzt sie 5-mal neben mir und dann hat das auch ein Problem, was natürlich auch wieder zu Misstrauen führt bei ihr, die das Auto künftig fahren soll. Ne? Also die Software hing komplett, ich konnte zwar fahren, aber alle Assistenzsysteme, Klimaanlage waren nicht zu bedienen. Und das fand ich schon entsprechend ziemlich frustrierend. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, angeblich muss man dann einen Knopf 15 Sekunden halten, hat aber entweder habe ich es nicht 15 Sekunden gemacht oder es hat nicht funktioniert, also es hat kein Reset gegeben. Wir waren auf einer Geburtstagsfeier, nach 2-3 Stunden sind wir zurück ins Auto heimgefahren, da war die Software wieder da. Also hat er sich wieder runtergefahren. Aber anhalten, ausschalten, bringt nichts. Ne? Also fand ich schon sehr frustrierend. Das war das eine Software-Erlebnis und ich weiß, du hast ja auch welche, ich übergebe dann gleich an dich. Und das noch frustrierender war, ich war eine gewisse Zeit nicht mit meinem Cupra-Konto verbunden. Ich habe einfach keine Online-Verbindung bekommen, weder vom Handy aus, noch vom Cupra aus. Und Cupra hat, also auch der Support war eine Katastrophe, dass sie einfach sagen, ich vermute das sehr stark, dass ich in der Softwarebranche bin, wir haben Serverprobleme, wir haben Connection-Probleme, gewisse Personen können sich momentan nicht verbinden. Das wurde nicht gesagt, sondern es ging bis zum Reset des ganzen Systems, des ganzen Wagens, wurden mir da Anweisungen gegeben, was einfach im Nachhinein betrachtet Schwachsinn war. Und plötzlich einen Tag, nach 3-4 Tagen, lief es wieder. Dann tauchte mein Avatar wieder auf und ich sehe da, ich war wieder online verbunden. Also das fand ich jetzt von der Software nicht sehr vertrauenserweckend und vielleicht ist das noch ein Thema des VW-Konzerns, vielleicht hast du ja auch ähnliche Erfahrungen.
Ja, also jetzt das Software-Update, was wir eben in der Werkstatt haben machen lassen, das hat auch geklappt alles und wir haben jetzt auch keine Beeinträchtigung danach dann erlebt. Aber gerade diese Verbindungsprobleme, sich einloggen und Verbindung zum Auto und mit VW, das Problem haben wir auch. Also das funktioniert nicht gut, muss ich sagen. Und was ansonsten so wirklich dann Softwareprobleme während der Fahrt oder so betrifft, also meine Frau hatte das einmal, dass der Bildschirm halt schwarz war. Man konnte zwar noch fahren, aber man hatte nichts mehr gesehen und das ist natürlich, ja, also passiert beim Verbrenner wahrscheinlich auch, aber jetzt bei einem E-Auto, wenn man halt das irgendwie neu ist und man, deswegen, du hast es ja auch von deiner Frau geschildert, dass das Vertrauen nicht gerade stärkt, das ist natürlich eine Herausforderung. Vor allen Dingen, weil man eben auch nicht, ja, weil man dann auch sich grundsätzlich unsicher fühlt eben mit der neuen neuen Antriebstechnologie und so weiter. Das macht es dann schwierig. Aber also bei uns, wie gesagt, es ist, also so richtig Ausfälle hatten wir in der Form wirklich nur das eine Mal eigentlich. Aber grundsätzlich die Software, das hatte ich ja, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal, als wir darüber gesprochen hatten, ja auch schon gesagt, das funktioniert nicht richtig gut bei uns, beim VW. Also ich hoffe mal jetzt durch das Software-Update, dass sich da vielleicht mal wieder was ändert. Ich muss mir das alles nochmal genauer angucken. Aber ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber das ist ja auch, glaube ich, etwas, was man generell bei VW jetzt wieder gerade im Vergleich mit Tesla zum Beispiel hört, wo das bei Tesla ja dann doch offensichtlich sehr viel besser funktioniert, als es beim VW-Konzern eben ist.
Ja, also ich fand es jetzt schon, seit wann fährt das Auto? März, kann es hinkommen? Fand ich schon ein bisschen frustrierend, dass da 3-4 Mal eben solche Probleme aufgetreten
sind. Ja, das ist schon echt zu viel.
Das ist, finde ich, nicht akzeptabel. Und insbesondere finde ich es halt nicht akzeptabel, wenn man einfach nicht Probleme nicht zugibt. Ja.
Das ist das Problem, glaube ich.
Wenn man selber Probleme hat, dann sagt man halt, man hat selber Probleme, gedulden Sie sich ein bisschen. Und dann wäre ich ja eben auch, weil ich aus der Branche komme, bestimmt derjenige, der auch sagt, okay, dann haben wir halt etwas Geduld. Ich konnte ja erfahren, ich hatte halt nur keine Online-Verbindung zu Cupra. Und ja, aber das ist auch wahrscheinlich auch so das Übliche, dass solche Probleme dann eben, da wird abgelenkt und man wird beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die überhaupt nicht zur Lösung des besagten Problems beitragen.
Ja, genau. Und das, ich glaube, das ist nochmal das größere Problem, ne? Dass man halt, also zum einen ist es halt, also das merke ich bei mir selber. Ich meine, du arbeitest dich da ja noch ein bisschen mehr rein, als ich das tue. Aber ich denke mir das halt, als denke ich mir aber allerdings, jetzt habe ich mir bei den Verbrennerautos auch gedacht, ich kenne mich halt nicht aus und die können einem halt auch erzählen, was sie wollen. Und man weiß es halt nicht, wenn irgendwie was nicht funktioniert. Und da, also das ist schon auch ein Vertrauensproblem. Und das kann ich schon verstehen, dass das bei anderen, die vielleicht auch nicht, die vielleicht nicht so grundsätzlich so positiv dem Ganzen gegenüber sind und die dann, also ich denke mir auch so, ja, wenn es da mal Probleme gibt, dann ist das halt so, ne, aber ich finde halt den grundsätzlichen Ansatz halt immer noch den richtigen, aber sowas muss natürlich idealerweise behoben werden oder besser bedient werden.
Auf jeden Fall, ja, aber auch vom Support her sollte
genau,
man einfach
das muss
ein bisschen,
besser laufen.
Bisschen ehrlicher sein, ist, was soll's.
Ja, aber ich bin jetzt mal, also vielleicht auch zum Abschluss mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und ob die, also sowohl die Politik als auch eben die Konzerne dann, ob die eben doch diesen Weg zu mehr E-Mobilität in Europa, in Deutschland halt auch wirklich gehen. Und das sind ja eben, oder das, was man jetzt so gehört hat, auch von der neuen Regierung, von Friedrich Merz, das lässt ja jetzt nicht so richtig hoffen, ne? Also es gab ja diese Diskussion, dass die EU wohl nur überlege, dass Mietwagenflotten, also dass es ein Verbrennerverbot im Grunde dann irgendwann für Mietwagenflotten geben soll. Und da hat ja dann Friedrich Merz am Wochenende, glaube ich, dann direkt entsprechend reagiert, hat eben gesagt, die Vorschläge, die am Wochenende bekannt geworden sind, etwa im Hinblick auf die Mietwagenflotten und die Elektrifizierung, gehen an den Notwendigkeiten, die wir in Europa gemeinsam zurzeit haben, vollkommen vorbei. Das sind nicht die Vorschläge, die richtig sind, sondern weil wir wollen technologieoffen bleiben. Und er sagte ja, dass eben die Automobilindustrie ist eine der Kernindustrien des europäischen Kontinents und wir dürfen uns die nicht zerstören lassen durch eine Verengung auf Technologien, von denen wir gar nicht wissen, ob sie zu diesem bestimmten Datum alle schon so marktfähig sind. Und dann hat er eben noch angespielt, Deutschland zahlt am meisten für die EU und deswegen sollen sie da bitte auch ein Mitspracherecht haben. Also das geht ja alles so in die Richtung, oder dass eben im Grunde die deutsche Automobilindustrie halt geschützt werden soll und dass sie halt sagen, wenn es schon in China so ist.
Hat halt immer noch eine gute Lobby und insbesondere bei der CDU, ja, das ist halt so.
Ja, und wenn es halt in China schon so ist, dass da halt immer mehr E-Autos gekauft werden, immer weniger von den VWs und Porsches und Audis und so weiter verkauft werden, dann muss es ja wenigstens hier im Heimatkontinent, muss es dann irgendwie, die müssen halt dafür sorgen, dass es halt den deutschen Automobilmarken dann halt auch nicht ganz so schlecht geht. Das lässt jetzt nicht unbedingt hoffen.
Interessanterweise hatte ich vorgestern eine Diskussion mit einem Elektriker, das vielleicht dann wirklich zum Abschluss, der sagte, immer mehr von den LKWs werden elektrisch betrieben, die Spedition
kaufen Elektro-LKW.
Und bauen auch riesige Speicherkapazitäten auf, weil sie die auch schon die Reichweite haben und die Zugkraft haben sie eh. Ja, ich habe es nicht verifiziert, aber ich wollte es nochmal reinwerfen. Und dann mein letztes Wort, wie gesagt, die PV-Anlage, das wäre eine Folge für sich, läuft jetzt mit Wallbox nach Monaten, aber das lag vor allem an den Handwerkern und meiner Firma, die nicht beigekommen sind. Aber die smarte Steuerung läuft noch nicht. Und da magst du dann auch ich kann zwar jetzt die Wallbox laden, aber ich kann halt noch nicht steuern, nimm nur PV-Strom und mach das nur zu diesen Zeiten und dann ziehe auch die Batterie leer oder dies oder jenes. Und was ich da sagen wollte, da mag man halt, du hast den Elektriker, der schließt das alles an, dass es läuft, ja. Er hat aber null Ahnung von Software. Und sind wieder bei der Software, also auch die Wallbox und auch dieses smarte Steuerungsmodul. Ich habe so eine Keba Wallbox, das nennt sich mit KE Contact E10, das im Prinzip das Ganze sehr smart steuern soll. Das ist rein Software. Und die Wallbox habe ich noch selbst ans Laufen bekommen. An dieser smarten Steuerung verzweifle ich, weil du musst Ports und Spannungen und einstellen. Also selbst jemand, der ein bisschen in der IT-Branche unterwegs ist, der steht davon. Aber warum erzähle ich das? Also wenn ich sowas installiere und jetzt an all die sich darüber überlegen, dass man auch wirklich einen guten Elektriker, sprich IT-Techniker hat, der beides beherrscht, damit es eben ans Fliegen kommt. Und dann drücke ich allen die Daumen, dass die auch mal ihre Termine halten und nicht monatelang hängen lassen. Die Erfahrung müsste ich leider machen.
Ja, es ist halt immer noch ein Nerd-Thema. Also die Leute, du musst davon überzeugt sein und du musst halt selber dich gut auskennen, um das Ganze halt irgendwie ans Laufen zu bringen. Und das ist schon, ist sicher einer der Hauptpunkte, die halt dem größeren Ausbau da echt entgegenstehen. Das muss man wahrscheinlich sagen.
Wobei ich jetzt die most sophisticated solution, also die wirklich komplexe Lösung, eigentlich technologisch komplexe Lösung natürlich ausgewählt habe, zu sagen, ich möchte das auch noch optimieren und möchte wirklich möglichst nur Solarstrom an. Also reinstecken, laden an der Wallbox, das ging relativ flott.
Das ist ja bei uns derzeit so. Wir haben ja noch keine
PV-Anlage. Aber das sollte man im Blick behalten und ich bin da auch also von den deutschen Handwerk und den Leuten, die es da liefern, nicht überzeugt wegen Termintreue. Das ist schon sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich
sagen.
Und es hat jetzt auch zu einer Verzögerung von einigen Monaten, zwei, drei Monaten geführt, bis ich das System zumindest mal jetzt kann ich laden, daheim im Betrieb habe, mal schauen, ob und wann ich smart laden kann.
Ja, ich drücke die Daumen und ich hoffe dann, apropos Verzögerung, dass wenn wir das nächste Mal dann hier Ladelust machen, dass du dann auch von deinen Erfahrungen mit dem ID3 dann berichten kannst. Schau mal, wie lange wir dann
warten müssen. Willst du so lange warten? Okay.
Ja, genau. Schauen wir mal, wie lange das dann noch ist bis zur nächsten
Episode. Wenn es Oktober wird.
Ich drücke die Daumen. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mal durch, oder? Mit so einer kleinen Überblick und persönliche Erfahrungen derzeit.
Man kennt uns nicht anders, als dass wir durch sind.
Wir sind durch. Gut, dann vielen Dank dir. Und
ein schönes
gucken wir mal,
Wochenende.
Was wir nächste Woche,
machen. Gucken wir mal publizieren.
Genau. Und schauen wir mal, was für ein Thema wir nächste Woche haben.
Geh mal in dich.
Alles klar. Dann danke dir, mach's gut und auf Wiedersehen.